ARD.
Hallo, herzlich willkommen zu Hamburg heute. Und wir starten mit einem kleinen Rätsel in diese Folge. Und zwar, wovon sprechen diese Kids hier in Hamburg?
Hi, ich bin Elin. Ich bin 10 Jahre alt und ich freue mich schon total auf das Zehnte. Ich trainiere dafür mit meinem Papa, also ich jogge mit ihm.
Hallo, ich bin Joe. Ich freue mich schon übertrieben krass auf das Zehnte. Und ich habe mich auch sehr gut vorbereitet auf das Zehnte. Und ich habe bei der Jahrenkampfbahn trainiert.
Ja, das Zehnte. Was ist das? Ich denke, einige von euch wissen, was gemeint ist. Das ist der Kinder- und Jugendlauf beim Hamburg-Marathon. Der ist ja dieses Wochenende. Welcher Rekord da schon vor dem Marathon aufgestellt wurde und was Corona damit zu tun hat, das hört ihr gleich. Vorher sprechen wir aber noch über Geflüchtete. Da sucht Hamburg ja händeringend nach neuen Unterbringungsmöglichkeiten. In den Elbvororten stehen mehrere ehemalige Altenheime leer. Warum dort noch keine Geflüchteten wohnen und warum sich Anwohnerinnen und Anwohner gegen eine neue Flüchtlingsunterkunft am Loki-Schmidt-Garten wehren. Dazu mehr in dieser Hamburg-Heute-Folge vom 26. April. Mein Name ist Tanja Richter. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Hamburg sucht ja immer händeringend nach neuen Möglichkeiten, Geflüchtete unterzubringen. Ihr erinnert euch sicherlich, zuletzt war ja die Situation so prekär, dass es hieß, es müssen wieder Zelte aufgestellt werden. In Flottbek und Nienstädten, da stehen drei Altenheime seit langem leer. Und Altonas Linksfraktion, die fordert jetzt, dass dort eben Geflüchtete einziehen sollen. Reinhard Postel, du bist ja in diesem Thema unser Experte. Geflüchtete in diese leerstehenden Gebäude einziehen lassen, das klingt für mich jetzt erstmal nach einer guten Idee. Wird das umgesetzt?
Ja, das steht noch in den Sternen. Eigentlich leuchtet die Idee ja so wie eine Supernova, aber es könnte auch zur Sternschnuppe werden. Nämlich, wenn die Sozialbehörde juristische Bedenken hat, was noch unklar ist. Denn die Linke fordert die Anwendung eines nagelneuen Gesetzes. Das ist erst in diesem Monat von der hamburgischen Bürgerschaft beschlossen worden. Das sieht unter gewissen Bedingungen vor, dass Hamburg Gebäude für die Unterbringung von Geflüchteten beschlagnahmen kann. Aus dem Bezirksamt Altona hörte ich aber, dass es einen weiteren Hebel gibt für die Belegung dieser leerstehenden Altenheime mit Flüchtlingen. Der wurde auch schon mehrfach in die Hand genommen, dieser Hebel. Nach dem Sicherheit- und Ordnungsgesetz kann man Flüchtlinge unterbringen mit dem Hinweis Abwehr von Gefahren. Also Gefahr, dass Menschen dann auf der Straße übernachten müssten. Ja, der Antrag der Linken gestern auf Beschlagnahme stieß in der Bezirksversammlung Altona nicht gerade auf Begeisterung der anderen Parteien. Erstmal wurde er in einen anderen Ausschuss verwiesen. Für eines dieser drei Heime sieht es aber besser aus, was diese Unterbringung betrifft. Hier ist der Eigentümer offenbar aufgeschlossen dafür. Es ist das Seniorenheim in der Sieberlingsstraße in Nienstädten. Es ist seit genau 2 Jahren geschlossen und die Sozialbehörde antwortet uns dazu, ja, erst haben wir das Gebäude wegen seiner geringen Größe nicht in die Prüfung genommen, aber jetzt hat sich die Flüchtlingssituation nochmal verschärft. Deshalb prüfen wir doch die Unterbringung dort.
Okay, also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass diese drei Gebäude überhaupt leer stehen?
Nun, schon 2021 schlossen sowohl die Seniorenresidenz Groß Flottbek am Mühlenhofweg als auch Sankta Barbara in der Beseler Straße. Die mehr als 50 Bewohner mussten raus. Ja, vermutlich hängt das auch mit dem Mangel an Pflegekräften zusammen. Sicher ist, dass die Eigentümer zumindest im Mühlenhofweg den Abriss wollten und den Neubau lukrativer Wohnungen. Dazu gab es nämlich einen Antrag beim Bezirksamt Altona, das lehnt es aber ab, weil für das Villengebiet ein Milieuschutz besteht. Das heißt, der alte Villencharakter soll geschützt werden. Und Altonas linken Fraktionschef Carsten Strasser sagt dazu, nun, wir sehen diesen jahrelangen Leerstand als eklatanten Bruch der sozialen Gerechtigkeit und fordern diese leerstehenden Altenheime zu beschlagnahmen.
Kommen wir noch mal kurz zurück zu den Geflüchteten. Da plant die Sozialbehörde ja gerade eine neue Unterkunft in Flottbek. Auf dem Parkplatz des Botanischen Gartens, da sollen Container aufgestellt werden. Aber dagegen gibt es heftigen Widerstand von Anwohnerinnen und Anwohnern dort. Warum?
Ja, ich sag mal, Teile der Bevölkerung aus den Elbvororten, die sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie Flüchtlingsunterkünfte lieben. Ich erinnere da nur an die Unterkunft Björnssonweg in Blankenese, wo es jahrelang Streit gab. Und die ist jetzt auch übrigens dem Erdboden wieder gleichgemacht worden. Die gibt's nicht mehr. In Flottbek sagen die Anwohner nun, ja, wir haben ja nichts gegen Flüchtlinge, aber die Lage ist doch ungünstig. Die Flüchtlinge hätten ja keinerlei Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. De facto ist die Lage aber sehr zentral. Das Elbe-Einkaufszentrum ist vielleicht 2 Kilometer entfernt und direkt gegenüber vom Parkplatz, vom Botanischen Garten, liegt ja der S-Bahnhof Klein Flottbek. Dahinter liegt dann der Loki-Schmidt-Garten Die Verantwortlichen der Universität Hamburg, die sind zuständig und die haben erklärt, wir haben gar nichts gegen eine Unterkunft auf unserem Parkplatz. Die Autos könnten nämlich eventuell auf der anderen Straßenseite abgestellt werden. Dort steht ein halb leer stehendes Park-and-Ride-Haus. Parkbesucher könnten dann womöglich gratis dort parken. Die mögliche Unterkunft grenzt auch gar nicht unmittelbar an Wohngebäude, sondern an drei Seiten an den Park und den Bahnhof und nur an der vierten schmalen Seite erstmal eine Grünanlage, dann eine größere Straße und erst dahinter stehen dann die ersten Häuser.
Und was sagt die Sozialbehörde?
Die sagt, wir prüfen noch. Aber wir haben ja die große Unterbringungsnot. Gestern Abend allerdings hat die Bezirksversammlung Altona den Rücken gestärkt von der Sozialbehörde, denn da stimmten die Grünen, die SPD, die CDU und die Linke dafür, jetzt erstmal schnell die Nachbarn zu informieren und dass sich Kitas und Schulen in der Umgebung mal vorbereiten sollen auf den Einzug von Flüchtlingen Anfang 2025 auf dem Parkplatz des Botanischen Gartens.
Dankeschön, Reinhard. Also für dieses Wochenende habe ich einen goldenen Tipp für euch. Lasst das Auto besser stehen, fahrt lieber S- und U-Bahn, wenn es geht, denn es ist Hamburg-Marathon dieses Wochenende und deshalb sind natürlich wieder viele Straßen rund um die Strecke gesperrt. Hamburg-Marathon, das ist ja immer ein Mega-Event bei uns in der Stadt. Tausende Leute kommen immer an die Strecke, feuern die Läuferinnen und Läufer an, feiern dabei. Es gibt einfach eine Mega-Stimmung. Jörg Narowska, du bist ja auch immer dabei und berichtest von diesem Event. Und die Veranstalter, die haben ja schon vor dem Start einen Rekord vermeldet. 38.000 Leute haben sich nämlich insgesamt angemeldet für die unterschiedlichsten Strecken. Wieso boomt denn eigentlich diese Veranstaltung so?
Die Veranstalter haben da eine Theorie entwickelt, woran das liegen könnte. Und die Antwort lautet Corona tatsächlich, weil viele Leute während der Isolationszeit, als man kaum was machen konnte, angefangen haben, ja dann wenigstens mal laufen zu gehen. Und von diesen Menschen, die da angefangen haben, vor 2, vielleicht 3 Jahren, sind ein paar tatsächlich so weit inzwischen, dass sie sagen, warum soll ich denn nicht mal einen Marathon laufen? Und das ist nicht nur in Hamburg zu merken, sondern in der Läuferszene insgesamt. Da hat es so einen kleinen Boom gegeben und das merkt man jetzt eben auch in Hamburg. Dazu kommt noch, es gibt eine Studie, die hat so Gesundheits- und Sportthemen untersucht bundesweit und die hat festgestellt, in Hamburg leben die sportlich aktivsten Menschen. Da sind wir auch tatsächlich schön auf Platz 1 in der Stadt und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass viele Leute dann vielleicht auch Marathon laufen wollen und das scheint gut funktioniert zu haben und jetzt sind die alle da und wollen am Sonntag an den Start gehen.
Wow. Ja, morgen geht's ja los mit dem Zehntel, dem Kinder- und Jugendlauf, 4,2 Kilometer und Sonntag ist dann Hauptmarathontag mit Halbmarathon, Marathon und Marathonstaffel. Ne? Aus sportlicher Sicht sind ja auch einige Rekorde zu erwarten, oder?
Es könnte sein, dass es wieder Rekorde gibt, obwohl es ja in den vergangenen 2 Jahren schon eine ganze Menge gab. Das sind die Rekorde bei den Männern und bei den Frauen, die Streckenrekorde ja quasi gepurzelt. Es wäre der 3. Streckenrekord bei den Männern in Folge, wenn es wieder einen gibt am Sonntag. Und die Chancen, die stehen tatsächlich gar nicht so schlecht, weil da wirklich viele Top-Läufer nach Hamburg gekommen sind, international. Und die haben auch richtig was vor. Da sind nämlich einige dabei, die wollen sich noch für die Olympischen Spiele qualifizieren. Die müssen eine Top-Zeit laufen. Gerade auch bei den Frauen wäre das gleichbedeutend mit einem neuen Streckenrekord dann. Ob das funktioniert, das hängt dann aber natürlich auch noch von vielen Faktoren ab, die man gar nicht beeinflussen kann. Also zum Beispiel, wie wird denn das Wetter? Ist es windig, dann wird es schwer. Ist es zu warm, dann wird es auch schwer. Wenn es regnet, sowieso. Aber der Wetterbericht sieht ganz gut aus. Die Sportler wollen auch. Könnte also gut sein, wenn alles zusammenpasst, dass tatsächlich da wieder der ein oder andere Streckenrekord dabei ist.
Ach, schön. An der Strecke, da werden dann ja sicherlich auch wieder etliche Leute stehen. Zehntausende waren es in den letzten Jahren, meine ich. Warum zieht denn dieses Event eigentlich auch immer so viele Zuschauerinnen und Zuschauer an? Was ist das Besondere?
Ich würde sagen, es liegt daran, dass es das erste große Sportevent des Jahres ist in Hamburg, also sozusagen die Eröffnung des Sportsommers. Das ist also schon nochmal was Besonderes. Und der Organisator des Marathons, Frank Thaleiser, der hat auf die Frage diese Antwort.
Ich glaube, es ist halt der Respekt vor der Leistung, die da halt erbracht wird von den Jedermännern. Man sieht auch an der Strecke, dass morgens bei den Topathleten deutlich weniger Publikum an der Strecke steht, als hinterher bei den Jedermännern, Jederfrauen in der Masse. Und das ist, glaube ich, wirklich der Respekt halt vor der Leistung anzufeuern. Der Name steht auf der Startnummer. Und die Hamburger und Hamburgerinnen, die feiern sich selber und ihre Stadt.
Ja, es ist einfach eine Riesenparty an der Strecke dann ab einer gewissen Uhrzeit. Es wird ja auch Live-Musik geben wieder und da macht es einfach Spaß dabei zu sein und dann hat man noch Läufer, die dabei auch noch zu sehen sind. Einfach eine Riesen-Gaudi für alle.
Dankeschön, Jörg. Ja, und wenn ihr nochmal gucken wollt, wo die Marathonstrecke nochmal verläuft hier bei uns in Hamburg und auch welche Straßen gesperrt werden, wir packen euch dazu einen Link in die Shownotes. Heute gab es noch eine gute Nachricht für Hamburgs Clubszene. Es geht um den Wagenbau. Das ist ja der Club unter der Sternenbrücke an der Max-Brauer-Allee. Der muss dicht machen, weil die Brücke abgerissen wird. Und für diesen Club könnte es jetzt einen neuen Standort geben. Und zwar wird geguckt, ob er für einige Zeit auch das ThyssenKrupp-Gelände am Diebsteich ziehen kann. Dort, am künftigen Fernbahnhof Altona, da plant Hamburg ein Fußballstadion, eine Konzerthalle und Orte für Kreative. Im Hamburger Hafen, da hat's wieder einen Mega-Drogenfund gegeben. Der Zoll hat über 240 Kilogramm Kokain abgefangen, verpackt in 6 Sporttaschen. Ihr erinnert euch, erst gestern haben wir hier über den Drogenschmuggel gesprochen. Hamburg sowie die Hafenstädte Rotterdam, Antwerpen und Amsterdam haben beschlossen, härter dagegen vorzugehen. Dazu sollen die Häfen sich jetzt besser austauschen. Und vor dem Kulturzentrum Fabrik in Altona, in dem Eingangsbereich, da ist heute Morgen eine Leiche gefunden worden. Die Polizei konnte noch nicht sagen, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelt. Auch die Todesursache war noch nicht klar. Die Leiche wird jetzt im Institut für Rechtsmedizin untersucht. Die Polizei geht aber nicht davon aus, dass jemand die Person getötet hat. Ja, heute ist ja Freitag und da haben wir ja immer schöne Kulturtipps fürs Wochenende für euch. Und deshalb ist jetzt mein Kollege Peter Helling da. Und Peter, lass mich raten, du empfiehlst die Lange Nacht der Museen morgen, also Samstag, richtig?
Na klar, morgen ab 18 Uhr. 600 Veranstaltungen, 53 Hamburger Museen. Die öffnen ihre Türen ab 18 Uhr bis 23 Uhr, also wirklich viel los. Zum Beispiel kann man ins Polizeimuseum gehen und dort zeigen einem echte Kommissare, wie das so ist mit der modernen Aufklärung und mit Tatorten. Dann gibt es zum Beispiel natürlich die Peking, kann man wieder besuchen. Der kleine Clou ist, man kann sich zum Beispiel eine maritime Tätowierung stechen lassen vom Tattoo-Künstler Tüdelmors. Oder man kann sich ein bisschen, das hat was mit unserem Beruf zu tun, mit Elektrizität beschäftigen, nämlich im Museum der Elektrizität in Hamburg. Denn es gibt in Hamburg seit 100 Jahren das Radio und dort gibt es sozusagen verschiedene Experimente, die mit Radio vorgeführt werden, unter anderem um 8:30. Da gibt es nämlich ein Mega-Experiment, das würde ich mir sehr gerne angucken. Aha. Da wird nämlich elektrische Spannung an ein Wiener Würstchen gelegt. Mal sehen, was dabei rauskommt. Also Lange Nacht der Museen, da habe ich jetzt nur ganz wenige genannt. Volksparkstadion kann man besuchen und natürlich den Meteoriten Elmshorn, von dem gerade ganz viel die Rede ist.
Klar.
Der Star der Langen Nacht der Museen.
Ja, und dann wird das Wetter ja auch so schön. Hast du auch was?
Ja, tatsächlich. Man kann ja jetzt wieder raus. Mhm. Und tatsächlich, morgen in Eimsbüttel in der Osterstraße auf dem Dach des Galeria Karstadt Kaufhof, da kann man einen Flohmarkt besuchen.
Ah.
Und zwar einen Nachtflohmarkt mit Trödel, mit Design, mit Streetfood, ein nächtlicher Flohmarkt auf 5000 Quadratmetern. Das geht um 18 Uhr los und geht bis 23.30 Uhr. Übrigens auch heute schon, also 2 Nächte, kann man tatsächlich sich da schöne Trödelsachen kaufen oder Streetfood und dabei über Eimsbüttel gucken. Auch spannend.
Und vielleicht noch einen kleinen Aperol Spritz dabei trinken.
Ja, ganz genau. Und was ich noch empfehlen möchte, am Sonntag, hochkulturell, aber Mozart geht, finde ich, immer. La Clemenza di Tito. Da geht es tatsächlich um einen Herrscher aus der Römerzeit. Mhm. Es ist Mozart-Feeling und ich finde, das ist so ein Wetter, da kann man sich wieder Mozart gönnen, weil Mozart immer so was Leichtes, so was Frühlingshaftes hat. Übrigens wurde diese Oper komponiert von einem Kaiser, der erste war, der die Todesstrafe in der Toskana abgeschafft hat. Und die Toskana, halte ich fest, wurde der erste Staat weltweit ohne Hinrichtungen. Das war 1786, also auch ein Grund zu feiern. La Clemenza di Tito, Premiere an der Staatsoper Hamburg.
Super, danke Peter.
Gerne.
So, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne. Wird uns freuen und ihr verpasst dann auch keine Folge. So, und ich mache jetzt Feierabend und gucke gleich das Spiel FC St. Pauli gegen Hansa Rostock. Sehr spannend ja momentan. Wir hören uns dann nächste Woche wieder am Montag. Freue ich mich drauf. Schönes Wochenende euch.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.